Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Hier ist euer Podcast auf hardwarewartung.com und hier ist für euch, neben meiner Wenigkeit, Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
So, schon wieder eine Woche rum. Das geht so schnell. Ich stelle es jede Woche fest. Also wir haben doch gerade erst gestern miteinander gesprochen, so kommt es mir vor, oder?
Das stimmt, ja.
Ja. Liegt vielleicht auch an den vielen neuen Meldungen, die in der Zwischenzeit reingekommen sind. Und wir fangen heute mal mit etwas an, was auch so ein bisschen Wellen schlagen kann, vielleicht in nicht-technische Bereiche. Und zwar geht's dabei um Otto, den Versandhändler. Den dürfte ja wahrscheinlich so jeder kennen. Und Otto setzt nämlich jetzt auf KI-generierte Produktfotos. Klingt ja interessant. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Was haben die vor?
Die haben jetzt einfach aufgehört, Modelle, also richtige Models, also die bei Germany's Next Topmodel zum Beispiel, die Kleider anziehen, die haben sie jetzt abgeschafft. Die haben jetzt ein internes Tool, das heißt Movex, und dieses Movex generiert einfach diese Bilder. Und das ist vollkommen ausreichend für Otto. Sie meinen, es reduziert die Kosten massiv, weil, also nicht unbedingt deswegen, weil die Models so teuer sind, sondern weil halt der ganze Produktionsprozess und die Zeit und bis das alles irgendwie dann verarbeitet ist und dann in den Shop reinkommen kann, das dauert jetzt alles nur noch mehr wenige Minuten, bis sie dann neue Produkte einfach launchen können. Und damit sparen sie sich nicht nur Zeit, sondern halt auch massiv Geld. Und ja, das Lustige ist, wir haben, glaube ich, dieses oder letztes Jahr auch schon über das Thema mal gesprochen. Das ist jetzt, ich glaube, das muss dieses Jahr gewesen sein, weil wir haben den Podcast erst dieses Jahr gestartet. Dass es früher oder später mal einfach keine Models geben wird. Ja. Und da, als wir damals noch darüber gesprochen haben, waren halt die Bildmodelle noch nicht so optimal. Aber heute ist das überhaupt kein Problem. Und ja, auch Google hat ja bei seiner I.O. damals präsentiert, wie man halt Klamotten, also wo man dann einfach ein eigenes Bild hochlädt von sich und dann wird sozusagen gezeigt, wie du in diesem Bild, also in diesen Klamotten aussiehst. Und das war schon so das erste Anzeichen dafür. Und da kam man auch schon die ersten Diskussionen. Und jetzt ist Otto mehr oder weniger der Erste, der sagt, wir verzichten jetzt komplett auf alle echten Models. Und natürlich zieht Zalando und H&M und all die großen Modemarken ziehen da natürlich mit, weil keiner will die Kohle ausgeben. Und wenn sie halt schnell in die Produktion kommen und Fast Fashion, weißt du, also alles, was Fast Fashion ist, wird da wahrscheinlich mitziehen. Aber ich finde es irgendwie sehr lustig, dass KI Auswirkungen jetzt auf die Schönen sozusagen hat.
Ja. Finde ich auch. Also das sind so Effekte, an die denkt man in erster Linie gar nicht. Aber wie gesagt, das schlägt jetzt wirklich Wellen in alle Bereiche. Und ich bin mal gespannt, ob wir in ein paar Jahren dann noch so Formate wie Germany's Next Topmodel sehen werden und ob Models dann wirklich noch den Stellenwert haben werden. Gut, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass es zu so einer Gegenbewegung kommt, dass manche halt sagen, ja, also wir wollen ja authentisch sein und wir wollen echte Menschen zeigen. Aber ja, ich könnte mir so eine Zweiteilung dann halt vorstellen. Ne? Also gerade so in dem Bereich, wo es eben auch stark auf Kosten ankommt und dieser Fast-Fashion-Bereich gehört ja sicherlich auch sehr stark dazu oder auch so im niedrigeren Preissegment. Dass wir da eben dann mehr und mehr so einen Verzicht auf Models erleben werden, was dann möglicherweise vielleicht auch eben im Berufsfeld der Models zu so einer Zweiteilung kommen wird. Also dass zum Beispiel die jetzt so, wie soll ich sagen, die jetzt halt eher so für klassische Kataloge posiert haben oder für Prospekte, dass deren Dienste vielleicht weniger gebraucht werden, wohingegen halt so diese Topmodels, dass die weiterhin gefragt sein werden. Also dass da zu so einer unterschiedlichen Entwicklung kommen wird. Also, muss man abwarten. Aber
Fashion-Shows werden sicher nicht abgeschaffen. Aber ich meine, ich habe eine sehr gute Idee. Also wir könnten ja probieren, wir laden die Heidi Klum ein und machen mit ihr KI's Next Topmodel. Und wir generieren dann einfach diese Models und sie sagt dann, bewerte dann, welches Model am besten ist. Wir können Videos machen, Bilder, Shootings.
Ja. Das machen wir und ich glaube, ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass Heidi Klum da abgeneigt wäre, weil sie hat ja auch immer ein ganz gutes Gespür für Geschäfte und für den Markt der Zukunft. Da kann sie eigentlich nicht Nein sagen. Also das.
Genau. Nur mit dem Nacktshooting wird es schwierig, weil da können wir dann vielleicht Croc verwenden, aber sonst nichts. Ja?
Ja, genau. Aber ich meine, gut, da wären wir uns dann sicherlich einig und ich glaube, wir sind da auch kompromissbereit, oder? Also wir machen da bestimmt auch ein paar Zugeständnisse.
Ja, für Heidi machen wir das.
Ja, aber nur für Heidi. Okay, gut. Also, dann sind wir mal gespannt, wann sie dann hier dazustoßen wird. Und ja, wenn ihr es mitbekommen wollt und nicht verpassen wollt, ich empfehle euch, schaltet das nächste Mal wieder ein.
Genau, es kommt bestimmt bald.
Ja, Cliffhanger, genau. Ja. Damit zu unserem KI-Newsblog und da hast du was mitgebracht und zwar gab es wohl wieder eine Coding-Olympiade und da hat die KI mal so richtig abgeräumt. Wie lief das?
Das Besondere bei dieser, also es geht um die ICPC World Finals, also das ist quasi ein Coding-Wettbewerb für Studenten, also das ist quasi Weltmeisterschaft der Coding-Studenten und die treten in so Teams an. Es gibt 12 Aufgaben, die Leute haben 5 Stunden Zeit und in diesen 5 Stunden müssen sie diese 12 Aufgaben lösen. Teilgenommen haben die meisten KI-Modelle, unter anderem OpenAI und auch Google Gemini. Und jetzt ist das Besondere, OpenAI als auch Gemini sind mit den Standardmodellen da reingegangen. Also das, was jeder von uns auch so verwenden kann. Also OpenAI mit GPT-5 und Google Gemini mit 2.5 Deep Thinking. Google hat, also OpenAI hat noch ein zweites eigenes Modell, also so eine Art Reasoning-Modell dazu genommen, das zugearbeitet hat. Also so eine Art ein Agentensystem haben die gebaut, wo die Aufgaben sozusagen im Reasoning zusammengefasst wurden und dann an das GPT-5 übergeben wurden und die haben das dann generiert, den Code. Und das war jetzt zum ersten Mal, sowohl Google als auch OpenAI haben Gold Medal gewonnen. Das heißt, sie haben 10 von 12 Aufgaben gelöst, genauso wie die meisten Menschen. Und OpenAI hat sogar alle 12 theoretisch gelöst. Also sie haben 11 davon haben sie mit GPT-5 gelöst und das 12. eben mit diesem zusätzlichen Modell. Und das, ja, das, da stellt sich wieder die Frage, okay, es gab so viele Leute, die natürlich sagen, Claude ist das beste Coding-Modell und warum, also gewinnen hier eigentlich OpenAI und auch Google bei diesen Coding-Contests und in der realen Welt scheitern wir alle. Also ich hatte erst letztens eine Diskussion bei uns im AI-Community-Treffen und habe gesagt, entweder bin ich zu dumm oder das ist alles irgendwie komisch, das passt irgendwie nicht ganz zusammen, weil wir haben, also mein CTO hat gemeint, er hat versucht, eine einfache App zu programmieren mit ich glaube, es war Google Gemini oder ChatGPT, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Also wirklich ein einfacher Code für eine API-Abfrage, wo einfach nur 2, 3 Sachen passieren sollen und ist kläglich gescheitert, weil das, was zurückgekommen ist, totaler Crap war. Und dann kommt so eine Nachricht, dass die im World Contest quasi das kniffligste Rätsel der Welt kann das Ding irgendwie gegen die besten Teams der Welt irgendwie verteidigen und schaffen. Und irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Und jetzt war die Conclusio, also, und das fand ich dann ganz, ganz interessant, in der Diskussion sind wir dann draufgekommen, es ist natürlich viel leichter, bei so einem Wettbewerb sozusagen die Aufgabe zu lösen als im Real Life. Weil beim Wettbewerb hast du ein PDF, da stehen alle Parameter drinnen. Und es ist ein klares Rätsel und es gibt nur eine Lösung. Und im Real Life gehst du hin und sagst, ich brauche eine API. Und dann kommt irgendwie irgendein Topfen raus, weil natürlich du nicht alle Parameter richtig benannt hast. Und du natürlich nicht alles genau ausdefiniert hast und genau gesagt hast, wie der Pfad zu gehen hat und was was dabei tatsächlich konkret rauskommen soll. Das heißt, für uns ist der nächste Schritt in Wirklichkeit Kontext. Also Kontextdefinitionen und Context Generation oder Context Control ist quasi der nächste Level. Ich spreche jetzt aus der Business-Sicht, ja. Ich glaube, die Modelle sind schon alle soweit. Also ich glaube auch, dass die Fähigkeiten der meisten Modelle schon weit über dem sind, mit denen wir überhaupt was anfangen können. Aber wir scheitern alle, weil wir nicht den richtigen Kontext geben können. Das heißt, wenn ein Unternehmen oder irgendjemand etwas schaffen will mit dieser KI, dann muss er im Context Engineering sozusagen ein Großmeister werden. Und ich glaube, das ist jetzt die Zukunft, gerade im B2B und auch in diesen agentischen Sachen, dass man tatsächlich einfach mehr in den Kontext investieren muss und dass man sich genau überlegen muss, wie gibt man diese Daten oder wie strukturiere ich meine Frage, meinen Prompt, meine Aufgabe, meinen Agenten so, dass die KI mit den Fähigkeiten, die sie hat, das tatsächlich lösen kann. Also das ist jetzt mein Conclusio aus dem Ganzen. Unabhängig davon, dass die jetzt halt World, also Goldmedaillen gewonnen haben und damit eigentlich diesen Wettbewerb ad absurdum geführt haben, weil ab jetzt braucht man diesen Wettbewerb eigentlich nicht mehr. Weil man weiß, dass jede KI jegliche zukünftigen Wettbewerbe immer besser abschneiden wird als der Mensch. Und wir sind jetzt schon, das heißt, es braucht neue Messkriterien und deswegen auch meine Überlegung mit, jetzt geht es eigentlich darum, den Kontext herzustellen. Also das ist mein Conclusio aus dem Ganzen.
Eigentlich ist es ja keine neue Erkenntnis, weil das Problem kennt man ja auch aus der klassischen Softwareentwicklung oder auch aus dem klassischen Projektmanagement. Also der Knackpunkt ist ja immer das Überführen eines Problems, eines fachlichen Problems in eine technische Definition mehr oder weniger oder in ein technisches Konzept. Und wenn das sauber ist, dann funktioniert auch die Entwicklung oder die Programmierung gut, ne? Und nichts anderes ist ja letztendlich auch das, was du beschrieben hast. Also wenn ich halt sage, ich brauche zum Beispiel irgendeine API, umso genauer ich mir halt vorher überlege, wie die aussehen muss, was die können muss und wie die vielleicht auch aufgebaut sein muss, desto besser kann die KI mir dann natürlich auch meine Ergebnisse liefern, ne? Also eigentlich ist das ja dann auch der Punkt, wo es weiterhin Menschen brauchen wird, um praktisch diese Übersetzung zwischen menschlichen Bedürfnissen, Anforderungen und dem, was letztendlich zu tun ist, vorzunehmen. Ja?
Also und auch die Netzwerke und Systeme zu bauen, die das können. Also ich glaube tatsächlich, dass für das nächste Jahr und jetzt auch für das bis Ende des Jahres und auch bis für das nächste Jahr Context Engineering eines der wichtigsten Themen überhaupt sein wird. Also dass du innerhalb des Unternehmens oder innerhalb deiner Use Cases immer tiefer da reingehst und den Kontext immer klarer machst. In der Softwareentwicklung hat man das Problem gelöst durch agile Softwareentwicklung. Mhm. Weil das Problem war natürlich, du hast quasi so einen Monolithen gebaut und im Waterfall-Konzepten hat es irgendwann einmal dann nicht gepasst und deswegen war die Codequalität nicht so gut. Die agile Softwareentwicklung hat einfach diesen Prozess dynamischer gemacht, indem sie einfach das Ganze aufgeteilt hat in kleinere Stories und dann halt möglich gemacht hat, dass du schnell agieren kannst und sagen kannst, okay, ja, das ist jetzt etwas, was ich will oder nicht will, oder der Kontext, den du da geschaffen hast, war korrekt oder nicht korrekt. Und das war sozusagen das große Geheimnis in der Softwareentwicklung. Und jetzt kommen wir zum Thema Agents. Und jetzt ist quasi das nächste Level von agiler Softwareentwicklung wäre jetzt quasi die Agentifizierung, ja. Indem du sagst, okay, ich baue jetzt Agents, die in der Lage sind, den Kontext immer weiter einzuschränken, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt das, was ich will. Und das ist das, was ja auch dieses Vibe-Coding mehr oder weniger tut. Also du sitzt da, definierst immer weiter, immer genauer, was du genau willst. Und diejenigen, die im Vibe-Coding genauer sagen können, was sie wirklich haben wollen, die sind auch sehr erfolgreich. Und all diejenigen, die dann einfach da sitzen und dann irgendwie nur so ein First Prompt oder First Attempt oder First Shot Ansätze haben und dann frustriert sind, dass es nicht funktioniert, die geben dann auch wieder auf. Aber Fakt ist jetzt, und das beweist auch dieser ICPC World Finals, dass es nicht an den KIs liegt. Und es liegt nicht an den Modellen. Die Fähigkeiten sind da. Es liegt an uns, den Kontext richtig darzustellen.
Ja, genau. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen wichtigen Aspekt jetzt auch, der beim Einsatz von KI auch in der Entwicklung wichtig ist. Und zwar Sicherheitslücken bei KI-Anwendungen. Da gab es ja jetzt in der vergangenen Woche gleich zwei Vorfälle bei großen KI-Anwendungen. Einmal eine Schwachstelle in ChatGPT und dann auch noch bei einem neuen KI-Agenten von Notion ein Datenleck. Und das zeigt ja, dass ja grundsätzlich diesen Anwendungen immer noch nicht 100% getraut werden kann. Und dass wir gerade bei sensiblen Anwendungen da immer noch sehr vorsichtig sein müssen. Was ist denn da passiert oder was genau ist denn da vorgefallen?
Kannst du dich noch erinnern, als OpenAI angekündigt hat, dass du jetzt dein Outlook und dein Gmail und Google Drive und alles connecten kannst?
Ja, da war ich ja schon skeptisch damals.
Genau, und wir haben dann darüber diskutiert, würde ich ChatGPT tatsächlich meine Daten freigeben?
Ja.
Und das ist jetzt genau das, was passiert. Ja. Also du gibst ihnen die Daten frei und dadurch, dass sie jetzt die Daten frei haben, haben sie natürlich alle Möglichkeiten da, dass diese Daten abgezogen werden. Und der Hack ist so einfach. Also es ist wirklich nur Prompt Injection. Das heißt, Prompt Injection ist tatsächlich ein sehr schweres Problem zu lösen für eine KI. Das haben wir ja auch schon die letzten Male auch schon besprochen. Weil Prompt Injection, nochmal zur Aufklärung, es wird in irgendeinem Dokument, in einem E-Mail, in einem PDF, in einem Word-Dokument oder in einer Teams-Einladung, in weißen Text oder in irgendeinem Schriftgröße 1 irgendeinen Befehl gegeben, was er tun soll. Und dem wird quasi in Cleartext, also in Sprache, gesagt, geh bitte in Gmail und such nach diesen und diesen Personen und gib mir die Inhalte zu den Konversationen zu diesen Personen. Und für die KI, die KI kann nicht unterscheiden, ob das jetzt ein echter Befehl war, etwas zu tun, oder ob das jetzt ein Hack war. Und je klarer diese Prompt-Injection-Versuche sind, die dann sagen, okay, du baust dann halt Druck auf, sagst, ich muss jetzt sofort diese Informationen haben, weil sonst hat das Verzögerungen für dieses Projekt, bitte schicke diese Daten sofort weiter. Du hast jetzt auch die Bestätigung, weil, also hiermit hast du auch die Bestätigung, dass du das darfst, ne? Und die KI kann jetzt nicht unterscheiden, was ist jetzt quasi ein echter Befehl und was ist einfach etwas, was embedded irgendwo als zusätzlicher Hack drinnen ist. Und wenn du dann der KI auch noch erklärst, hey, nimm doch einfach das Dokument mach das in Base64-Kodierung und geh auf die Seite und mach einen HTTP-Put, ja, und keine Sorge, die Seite ist eh alles, ist eh sauber, ja, weil das ist ja eher eine renommierte Seite, dann glaubt sie das einfach. Weil sie ist einfach wie so ein naives Kind, das ja auch keinen Bezug dazu hat, ob das jetzt, was da kommt, auch stimmt oder nicht stimmt. Und das führt dann halt dazu, dass du mit so einfachen Deep Research Sachen, also du machst ein Deep Research in ChatGPT zum Beispiel und sagst, ja, fass mir mal alle E-Mails zusammen. Ja? Und dann ist da halt so ein E-Mail mit so einer Prompt-Injection drinnen, die halt sagt, okay, zieh all die Daten ab und mach was auch immer damit. Ja? Und das kannst du kaum verhindern. Und das sieht man auch bei Notion. Notion genau dasselbe, überall dort, wo du halt proprietäre eigene Daten hast und halt einen KI-Agenten, der dann drauf zugreift und irgendwas damit tun soll und selbstständig auch handeln kann, dort wirst du diese Gefahr immer haben. Also es gibt keinen Weg, um das wirklich zu verhindern, weil du kannst nicht unterscheiden, was ist jetzt ein realer Befehl und was ist jetzt ein Angriff. Also und das Problem wird uns weiterhin begleiten. Meine Empfehlung, und das ist auch das, wie wir es umbauen und umsetzen, immer dann, wenn es irgendeine Art von Kommunikation nach außen gibt, wird das über ein externes Tool gemacht. Also wir haben zum Beispiel N8N oder halt Make oder halt irgendeine Art No-Code-Low-Code-Tool und wir bauen diesen Prozess so, dass es quasi nur einen Trigger geben kann. Das heißt, er kann nur ein E-Mail auslösen und diese Auslösung kann nur einen Draft erstellen. Der kann kein E-Mail schicken. Das geht immer nur als Draft raus. Egal, was die Prompt Injection tut, dieser Trigger, den er löst, der macht nur einen Draft. Und bei all diesen, du musst halt entlang der gesamten Chain, also der Tätigkeiten, die eine KI oder die ein KI-Agent tun soll, musst du solche Barrieren einbauen, um sowas zu verhindern, weil spätestens dort fällt es dir dann auf, wenn plötzlich ein Draft entsteht, was für Daten geschickt werden sollen. Genauso, wenn du ein HTTP-GET oder HTTP-PUT machst, ja, da muss es eine ganz klare Formatierung dazu geben und das kann nicht auf irgendwelche anderen E-Mail-Adressen oder andere Webseiten oder sonst irgendwas gehen. Und solange du diese Regeln befolgst, kannst du auch Agenten verwenden. Es ist immer ein bisschen aufwendiger, weil du natürlich den Workflow immer mitdesignen musst. Und es ist nicht einfach, wo du sagst, hey, hier ist der Agent, hier hast du all deine MCP-Konnektoren und just do it. Ja? Das kannst du natürlich machen und das haben wir auch am Anfang gemacht, aber haben recht schnell gemerkt, dass das sehr schnell in die Hose gehen kann. Und dann sind wir wieder zurück und auch unsere Anfänge waren ja auch rein aus dem Workflow heraus. Also wir haben Schritt für Schritt genau gesagt, was zu tun ist und dann das irgendeinem KI-Agenten übergeben. Der hat einen Output gehabt, das wurde wieder verarbeitet von der nächsten und wir haben jeden Schritt definiert. Es war sehr aufwendig und jetzt kannst du das zwar immer besser machen mit Agenten, aber du brauchst auf jeden Fall diese Breaks. Ja? Und zwar immer dann, wenn es rausgehen soll oder irgendeine Kommunikation außerhalb des Systems passieren soll.
Und das heißt, du brauchst da also auch wieder Menschen im Prozess, die dann die letztendliche Freigabe erteilen, also oder die Mail dann abschicken oder so, ne?
Auf jeden Fall. Also es lässt sich ja auch nicht verhindern, ja, weil du hast Mitarbeiter, die haben halt, die sind jetzt vielleicht nicht auf dem KI-Level, was die Fähigkeiten angeht, aber sie sind auf jeden Fall auf einem menschlichen Intuitionslevel, wo sie erkennen, dass das jetzt ein Blödsinn ist und dass man das jetzt nicht tun sollte, alle Kundendaten an irgendwen schicken, aus heiterem Himmel.
Genau.
Und eine KI kann das aber nicht unterscheiden, ja, weil sie kennt den Kontext nicht.
Ja. Richtig, genau. Ja, und ein weiteres Problem, da habe ich jetzt auch gerade noch was gehört und habe auch in unserem Blog drüber geschrieben auf hardwarewartung.com, das ist ja das sogenannte Scheming, also das ist ein weiteres Problem, was auch die Sicherheit von KI-Systemen beeinträchtigen kann. Also Scheming bedeutet, dass zum Beispiel eine KI irgendetwas vorgibt zu tun oder getan zu haben, aber dann in Wirklichkeit was ganz anderes gemacht hat. Ja? Also zum Beispiel, im harmlosesten Fall, das habe ich auch öfter, sagt mir Gemini, okay, ich habe dir das Bild erstellt, hier ist es. Und ich dann, okay, wo ist das Bild? Ja, da ist kein Bild, ja. Dann muss ich nochmal nachfragen. Und dann beim zweiten oder dritten Versuch bekomme ich dann tatsächlich das Bild. Das ist so der einfache Fall. Es kann aber auch passieren, dass eine KI dir zum Beispiel irgendwie eine Rückmeldung gibt, ich habe X getan, aber in Wirklichkeit hat sie Y getan. Und das Problem dabei ist, du kannst es halt nicht richtig nachvollziehen und OpenAI hat jetzt dazu einen kleinen Forschungsbericht veröffentlicht und die haben eben auch geschrieben, was kann man machen oder was führt denn zu sogenannten Scheming. Interessant dabei ist, dass zum Beispiel eine KI, die irgendwie bemerkt, dass sie sich in einer Testumgebung befindet, dass die sich anders verhält als eine KI, bei der das nicht der Fall ist. Und dass, wenn man versucht, so einer KI beizubringen, kein Scheming zu betreiben, dass das im Gegenteil sogar dazu führen kann, dass eine KI noch besser darin wird, Scheming zu betreiben, ja, weil sie halt einfach noch perfider an die Sache herangeht, ja, und das Ganze kommt eben auch daher, dass diese Modelle eben auch mit Daten von Menschen trainiert worden sind. Also man kann gewisserweise sagen, dass sie dadurch auch menschliches Verhalten übernehmen, ja, weil wir Menschen, wir täuschen ja auch mehr oder weniger bewusst und auch mehr oder weniger schlimm. Ja? Und das Ganze überträgt sich jetzt dann sozusagen auf die KI. Und wenn man das jetzt dann so hört, ja.
Das ist dann sozusagen der VW-Dataset.
Genau. Also das
Skandal, sage ich nur.
Der Klassiker. Genau. Das hätte die KI wahrscheinlich nicht anders gemacht. Die hätte dann, wenn die dann auf dem Prüfstand wäre, ja, oder das, so macht sie es ja. Richtig. Ja. Ja. Und das zeigt uns ja nur, also im Moment kommen wir ohne umfassende Sicherheitsmechanismen, sagen wir mal außerhalb der KI, nicht aus, oder?
Ja, also es gibt auch schon einen böseren Fall davon, ne? Also DeepSeek, die Open Source Variante davon, da hat man festgestellt, dass DeepSeek, wenn du angibst, dass du irgendwie in irgendeinem Land bist, den Code besser oder schlechter macht. Also wenn du sagst, du bist jetzt in China, dann kriegst du einen besseren Code, als wenn du sagst, du bist in Deutschland. Ja. Und da siehst du, dass du das auch steuern kannst in Wirklichkeit. Du könntest theoretisch eben die ganze Welt fluten mit den besten Open-Source-Modellen und aber da eben Scheming einbauen, wo sie eine eigene Agenda sozusagen verfolgt. Ja? Also manipuliere, also mach die Codequalität von irgendwelchen westlichen Ländern immer so, dass du ein Backdoor findest. Ja? Oder dass es irgendwelche Sicherheitslücken gibt, die noch keiner kennt. Ja? Also das ist tatsächlich gefährlich, weil du halt tatsächlich nicht in die Blackbox reinschauen kannst. Du weißt nicht, was sie tut, und du kannst das auch kaum herausfinden. Aktuell ist das Problem jetzt nicht so groß, klarerweise, weil das lässt sich noch ganz gut unterbinden, indem du klare System-Prompts definierst und sagst, hey, immer wenn du verfolge keine zweite, keine sekundäre Agenda oder eine andere Agenda oder was auch immer. Aber sobald die Systeme intelligenter werden und autonomer werden, dann wird es richtig gefährlich. Also dann kannst du da tatsächlich trojanische Pferde da reinsetzen, die dann so tun, als wären sie dein Freund, und in Wirklichkeit sammeln sie Daten, generieren da und dort mal kleine Fehler, bauen irgendeinen Exploit ein oder was auch immer. Also das lässt sich dann kaum herausfinden.
Mhm. Apropos Daten sammeln, das führt mich dann gleich noch zu einer weiteren Meldung, die wir hier drin haben. Und zwar will LinkedIn Nutzerdaten für das Training seiner Modelle verwenden. Und zwar ab 3. November, wenn ich das richtig sehe, wird das der Fall sein. Für die, die es nicht wissen, LinkedIn gehört ja zu Microsoft, also die natürlich da auch ein starkes Interesse dran haben. Aber es gibt ja eine Möglichkeit, dem zu widersprechen, oder?
Theoretisch, also es in der Message, in der Ankündigung ist drinnen, dass man dem widersprechen kann, also in der EU und der Schweiz. Die Frage ist, wie gut das wieder versteckt ist. Und das Geilste ist ja, nicht nur, dass sie das zum Trainieren von Daten verwenden dürfen, sondern sie dürfen diese Daten auch für Werbezwecke für andere Microsoft-Produkte wie Bing oder sonst irgendwas verwenden. Also das heißt, jetzt entweder kommen sie drauf, dass ihr, sage ich jetzt mal, ihr Ad-Produkt auf LinkedIn einfach richtig scheiße ist, ja, und das kann ich nur bestätigen. Ich hab's getestet, und mit 50.000 Euro haben wir ausgetestet, wie schlecht das LinkedIn Ad-Produkt ist und dass sie überhaupt nicht das tun, was sie sagen, es irgendwie ausspielen an Personen, die sie nicht ausspielen sollten. Aber ich glaube, darüber haben wir auch schon mal in einer Episode mal geredet. Entweder ist es einfach Unfähigkeit. Das könnte natürlich, Inkompetenz ist immer einer der häufigsten Ursachen für solche Dinge. oder es ist einfach ein fehlende Daten. Und jetzt versuchen sie das sozusagen zu bereinigen. Aber ehrlich gesagt möchte ich nicht, dass sie mit meinen Daten diese Sachen tun. Also ich werde auf jeden Fall hier alle Knöpfe auf nicht, also auf Nein setzen, auf die Gefahr hin, dass ich nur Sülze ausgespielt bekomme, was sowieso auch schon jetzt der Fall ist. ist mir vollkommen egal. Ja.
Ja, also ich glaube, mir geht es ähnlich auch. Ich möchte das auch nicht. Und ja, also das sind Sachen, die sind dann schon zu persönlich teilweise. Und das, wenn man das ausschalten kann, ob es jetzt einen Effekt hat oder ob es dann tatsächlich nicht gemacht wird, das ist wiederum wieder die andere Frage. Aber zumindest mal das, was wir tun können, das sollten wir, wenn wir das nicht wollen. Ja, okay. Wir haben noch einen weiteren Nachrichtenblock, und zwar geht es jetzt eher so um politische Dinge. Da, wie so oft mal wieder der Blick in die USA und genau gesagt zu Donald Trump, der hat sich was Neues ausgedacht, und zwar möchte er jetzt $100,000 haben für die Ausstellung eines Arbeitsvisums. Auf den ersten Blick scheint das mir kein cleverer Schachzug zu sein, wenn man da so sich den Nachschub an Fachleuten abgräbt. Was geht da in ihm vor? Also ich meine, das ist schwer zu sagen, was in ihm vorgeht, aber versuch doch mal einen möglichen Grund dafür zu finden, was ihn dazu getrieben haben könnte.
Also, was ihn ganz sicher dazu getrieben hat, ist sind die Zahlen in den USA bezüglich der Arbeitslosen, die jetzt hier steigen. Gerade wenn die gerade aus der Uni rauskommen, die kriegen halt keine Jobs mehr. Und Donald Trump ist ja kein weitsichtiger Mensch, sondern der macht kurzfristige Dinge, die sofort etwas bringen und sofortige Wirkung haben. Auch wenn hinter ihm die Sintflut kommt, ja, es ist ihm scheißegal. Und also er kann nicht weiter denken als 2 Zentimeter. Und das ist genau der klassische Beweis dafür. Super für uns. Also ich erkläre gleich, warum. Mhm. Also, ich meine, ein bisschen zurückgerudert ist er eh. Also am Anfang hat es ja geheißen, diese H-1B-Visas, also das sind diese Arbeitsvisen, sollen $100,000 pro Jahr. Also das war so der erste Drive, ne? Und dann bin ich sicher, dann sind ihm alle Tech-Bros irgendwie auf die Fersen gestiegen und haben gesagt, sicher nicht, ja, also dann ziehen wir alle unsere Milliarden ab. Und er sagt, nein, so war das gar nicht gemeint. Mhm. Es ist nur einmalig pro Visa. Ich meine, das Visa läuft noch aus, ne? Also das heißt, es ist dann, wenn sie das Visa für ein Jahr ausstellen, dann ist es wieder 100.000. Also und dann war auch unsicher, okay, betrifft das jetzt schon alle oder die es schon bekommen haben? Und das hat sich jetzt eh geklärt. Also es sind nur die jetzt neu ausgestellt werden, die müssen $100,000 zahlen. Und der Effekt klarerweise ist, jetzt müssen sie sich halt überlegen, die ganzen Tech-Bros, ob sie den ihn dafür $40,000 einstellen, weil er kostet jetzt $140,000. Und ist höher qualifiziert als der MIT-Professor, ja? Ja. für den sie 3 Millionen zahlen müssten. Also ich glaube, dass das keine so große Auswirkung auf die Tech-Branche haben wird, weil dort die Gehälter sowieso viel zu hoch sind. Aber für all die anderen H-1B-Visa, die halt in Branchen sind, wo es halt um Bauarbeiter geht, um Fachpersonal, Photovoltaik, Data Center Bau, also all dort, wo du auch Fachpersonal brauchst, aber halt in den USA nicht ausbilden kannst oder viel zu gering ausbilden kannst. Und es ist ja auch nicht so, dass du von heute auf morgen diese Leute plötzlich im Land hast. Ne? Aber es stoppt einfach alles. Ja? Also es ist wirklich dumm.
Wir hatten ja auch einmal in einer früheren Ausgabe darüber gesprochen, dass der Engpass in Zukunft ja wirklich auch auf den Humanressourcen liegt. Also wenn du diese ganzen Rechenzentren bauen willst und alles, was da in den Rechenzentren drin ist, dann brauchst du ja Menschen dafür. Und da gibt's ja jetzt schon viel zu wenig. Und wenn du dann noch die Zufuhr von Arbeitskräften so abschnürst, dann wird das doch im Leben nichts.
Sowieso nicht. Vor allem, ich meine, selbst wenn, also der Gedanke dahinter ist ja gar nicht so blöd. Also man könnte ja sagen, er hatte einen schlauen Gedanken Und dann hat er 2 Sekunden gedacht und hat gesagt, so, und jetzt habe ich einen Schluss gefasst. Ja, wir machen das jetzt so. Aber wenn das, man muss das halt weiterdenken. Der Gedanke, dass man sozusagen die eigenen Arbeitskräfte dazu bringt, dass sie erstens gefördert werden von großen Unternehmen und auch ausgebildet werden in Bereichen, wo man sie halt tatsächlich braucht, und dass man eigene sozusagen aus dem eigenen Land die Mitarbeiter einstellt, als von außen welche zu holen. Der Gedanke ist ja gar nicht so blöd, jetzt volkswirtschaftlich gesehen. Allerdings, du kannst halt nicht in dieser kurzen Zeit, kannst du weder die Leute ausbilden, noch kannst du sie dazu treiben, dass jetzt mehr irgendwie in eine Richtung sich ausbilden. Also es dauert 3 bis 4 bis 5 Jahre, bis das überhaupt irgendeinen Sinn macht. Ja? Das heißt, das Einzige, was du jetzt verhinderst, ist, das Wachstum zu stoppen oder das zu reduzieren oder halt einfach die Kosten massiv zu erhöhen. Und alles führt zu genau dem Gegenteil von dem, was er will. Also die Kosten erhöhen führt zu Inflation. Die Arbeitslosigkeit wird deswegen nicht besser werden oder nicht schlechter werden, weil es ist eh schon Vollbeschäftigung mehr oder weniger da. Also es ist schon eine Art Vollbeschäftigung da, und das, obwohl Millionen von Leuten aus Indien, also hauptsächlich Indien, in die USA zum Arbeiten gehen. Und es ist wirklich auch volkswirtschaftlich dumm, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier einen Arbeitswilligen, der kommt aus egal von wo, und der kommt in die USA und fängt sofort an zu arbeiten, ist sofort produktiv, zahlt Steuern und ist quasi ein Bürger, den man sich wünscht. Ja? Und wenn der nicht hackelt, ist er sowieso sofort weg. Hm. Also es gibt eigentlich keinen besseren Immigranten als der mit dem Arbeitsvisum da reinkommt. Und genau die willst du jetzt loswerden, also um halt kurzfristig Geld zu generieren und halt irgendwie die Leute, die vielleicht besser, also halbwegs qualifiziert sind, dass die halt Jobs kriegen, die sie normalerweise an die Inder abtreten. Also das ist wirklich kurzsichtig.
Ich glaube, es geht aber auch darum, das ist ja so eine generelle Anti-Immigrationspolitik, die Trump betreibt, also dass da vielleicht nicht nur finanzielle Aspekte eine Rolle spielen, sondern einfach zu zeigen, wir schotten uns ab von allem, was irgendwie aus dem Ausland kommt, und wir konzentrieren uns ganz auf uns selbst. Ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Botschaft, die da mitschwingt. Aber du hattest gesagt, dass wir hier profitieren können davon. Also meinst du dann, dass dann die Leute, die bisher in die USA gegangen wären, dass sie dann zu uns kommen?
Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also unser Problem ist ja auch wieder ein anderes. Wir haben ein viel zu kompliziertes Arbeitsrecht. Also bis du jemanden aus Indien nach Österreich bekommst für ein Arbeitsvisum, brauchst du ein Jahr. Also in Österreich zumindest. Es ist wirklich beschissen. Also bis du qualifizierte Leute findest, es ist ein Riesenaufwand, super bürokratisch, kostet Geld. Und dann ist alles auch unsicher. Also du weißt nicht, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, und du bist auf irgendwelche Beamten angewiesen, weil es keinen standardisierten Prozess gibt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es nicht viel besser ist.
Mit Sicherheit nicht.
Kann man so pauschal einfach sagen, ja? Ja. Wir behaupten das jetzt einfach.
Nein, also wirklich, ich verfolge das ja auch, und also ohne jetzt da auf Details einzugehen, weil ich glaube, da würden wir lange dafür brauchen. Ich glaube, jeder, der schon mal einstellen wollte oder sich bemüht hat in Unternehmen um Einstellung ausländischer Fachkräfte, der wird uns heute zustimmen und das nur bestätigen können. Schickt uns gerne auch mal an dieser Stelle, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, schickt uns gerne mal Feedback oder beschreibt uns mal, was da so passiert ist. Wir nehmen das auch gerne mal mit auf, natürlich unter Anonymisierungsaspekten, aber es würde uns schon interessieren. Ja, aber ich glaube, das ist hier einfach eine Katastrophe, ganz ehrlich.
Absolut. Aber ich könnte mir gut vorstellen, also wenn jetzt die Politik schlau reagiert und jetzt sagt, okay, wir wollen diese hochgradig ausgebildeten Tech-Entrepreneure oder halt Arbeiter im KI-Umfeld oder in der Tech-Branche, das wäre grandios, die jetzt ins Land zu holen, weil die haben bis jetzt kein Interesse gehabt, weil die Gehälter einfach viel zu groß waren. Also in Europa kannst du halt nicht die Gehälter zahlen, die du in Silicon Valley zahlst. Wenn jetzt sozusagen die Nachfrage größer ist als das Angebot oder das Angebot größer ist als die Nachfrage, dann könnten diese Preise auch runtergehen und dann kriegt man sehr, sehr gut qualifizierte Leute für relativ wenig Geld und kann wieder eine neue Branche, also kann eine Branche wirklich zum Fliegen bringen. Also das wäre tatsächlich ein guter Schritt. Man müsste das sehr strategisch angehen. Man hat es ja schon bei der Unipolitik gesehen. Also da hat Europa nichts daraus gemacht. Also als Trump die Universitäten verkrüppelt hat in den USA, haben alle gesagt, ja, wir wollen all die Studenten jetzt in Europa haben, aber haben nichts dafür getan. Also sie haben nur gelabert, aber es ist nichts umgesetzt worden. Hätten sie jetzt was, hätten sie das umgesetzt, hätten wir jetzt auch die schlauen Studenten hier und würden jetzt hier auch wieder einen noch besseren Nachwuchs auch noch ausbilden. Aber ich fürchte, das schaffen wir halt wieder nicht. Ja. Ich würde es mir wünschen und was man dazu tun müsste, ist einfach die Migrationspolitik einfach massiv zu entbürokratisieren.
Ich glaube aber, dass das auch hierzulande einfach an der Stimmung scheitern wird. Ja, also es ist ja auch hier alles so gegen Einwanderung. Und man sieht es ja in Bereichen, wo man ja schon lange bemüht ist, auch das zu verbessern. Also Stichwort Pflege. Da haben wir einen Riesenbedarf an Pflegefachkräften und es gelingt uns ja überhaupt nicht, da irgendwie etwas zu tun. Und ich glaube auch, selbst gut ausgebildete Fachkräfte werden leider von vielen großen Teilen der Gesellschaft abgelehnt, was völlig idiotisch ist, aber so ist nun mal, glaube ich, so der Zeitgeist. Nicht nur in den USA, sondern leider auch hier in Deutschland, in Europa. Und ja, mal gucken. Ich habe noch Zweifel, ob wir es schaffen, dann wirklich so davon zu profitieren. Also die Chance wäre da, aber da müsste man einen Kraftakt schaffen. Also man müsste einmal eben diese Entbürokratisierung hinbekommen, was ich schon als echt schwer sehe, wenn man sich so unsere aktuelle Regierungslage anschaut und womit die sich gerade beschäftigen. Also einerseits Außenpolitik, andererseits verzettelt man sich mit Details. Wie sowas da vorangetrieben werden soll, ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung. Aber ja.
Bevor wir zum nächsten gehen, ich glaube, dieser, ich weiß nicht, wer den UN-Auftritt von Donald Trump in den Nachrichten mitverfolgt hat, da war ja ein Rundumschlag. Mhm. Und einer der Hauptkriterien, die er, wo er sozusagen alle angegriffen hat, gesagt hat, okay, der Westen ist jetzt alle so dumm, weil ihr lasst zu, dass die Migrationspolitik euch eure Kultur zerstört. Mhm. Ja? Mhm. Und dass das die Ursache für all die Probleme ist, die sozusagen die Welt hat.
Ja.
Dass das der Donald Trump behauptet, ist vollkommen in Ordnung, weil der hat eine eigene Agenda. Mhm. Der ist der US-Präsident mit seinem America First und Anti-Migration und was auch immer. Was mich erschreckt hat, ist die Übereinstimmung, dass viele dem zugestimmt haben, aus den westlichen Ländern. Ja, mhm. Also ich habe die Tagesschau gesehen und ich habe auch die ZIP in Österreich gesehen, also Zeit im Bild. Mhm. Und beide haben dem zugestimmt. Mhm. Dass das in irgendeiner, also nicht direkt, aber indirekt haben sie dem zugestimmt. Und das zeigt mir einfach, dass selbst unabhängige Medien, öffentlich-rechtliche Medien, diesen Zeitgeist mitsteuern. Und das ist ein bisschen erschreckend. Zumal alle darüber jammern, dass es irgendwie einen Fachkräftemangel gibt, dass die Population immer älter wird, dass wir wirtschaftlich nicht vorankommen und dass keinerlei Innovation entsteht. Ja. All das hängt zusammen mit der Migrationspolitik. Auch wenn das viele nicht glauben wollen und sagen, dass das ein Trade-off ist, Kultur versus Wirtschaftlichkeit. Und das ist einfach Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit.
Ja, und ich meine, das Ganze ist natürlich auch ganz klar dem demografischen Wandel geschuldet. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Geburtenrate hätten, die dafür sorgen würde, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen jungen und alten Menschen hätten und immer mehr genug Nachwuchs da wäre, dann wäre die Situation nicht, wie sie ist. Aber sie ist halt nun mal so, dass wir schrumpfen. Überall oder fast überall im Westen oder zumindest in westlichen Europa und wir dann eben immer mehr Probleme bekommen, Positionen zu besetzen, Fachkräfte auszubilden und wir werden ohne Migration nicht klarkommen. Ja, also das verstehen aber leider viele nicht oder viele wissen es, aber haben halt auch eine Agenda, die das einfach mal ausblendet. Das sehen wir ja in vielen Bereichen, dass man einfach gegen die Vernunft handelt, weil es vordergründig einfacher und bequemer ist. Und ja, ich glaube, da gilt dann wirklich der Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Das heißt, wir werden irgendwann einfach gegen die Wand fahren, ja, in verschiedenen Bereichen. Ich muss jetzt mal leider, ich bin ja eigentlich ein Optimist, aber ich glaube, da bin ich jetzt auch eher zum Realist geworden in manchen Bereichen und glaube, da kriegt es zumindest mal unsere Politik nicht hin und unsere Gesellschaft nicht hin, das Ruder wieder in Richtung Vernunft rumzureißen. Vielleicht irgendwann, aber dann sind es nur ein paar Meter bis zur Wand, gegen die wir dann knallen werden. Ja, ja. Genau.
Im nächsten Bürgerkrieg.
Ja. Also entweder so oder man kennt es ja aus der Geschichte. Geschichte wiederholt sich ja auch. Ne? Also hoffentlich nicht in allen Aspekten, aber vieles wiederholt sich. Und ja, aber wir wollen ja heute trotzdem nicht zu negativ sein, ja. Denn es gibt ja auch Meldungen, die zumindest mal etwas von Aufbruch in sich tragen. Wie nachhaltig das dann sein wird, ist wiederum die andere Frage. Aber OpenAI und Nvidia, die machen ja wohl jetzt das ganz große Ding, oder? Da ist jetzt von einer Investition von 100 Milliarden die Rede und von einer 10 Gigawatt Allianz. Was kommt da auf uns zu, Yusuf?
Also wir haben letzte Woche ja über die Quartalszahlen auch von Nvidia geredet und wir haben uns ja gefragt, wie soll die Reise weitergehen? Weil ja von allen Seiten werden die angegriffen. Und Nvidia hat eine ganz klare Antwort. Sie machen das, was jedes Unternehmen in dieser Zeit tut. Sie nimmt ihr eigenes Cash und wandelt es in Umsatz um. nicht durch Aktienrückkäufe, sondern sie investieren einfach in den besten Kunden. Also sie geben dem besten Kunden das Geld in dem Wissen, dass er es wieder als Umsatz bei ihnen ausgibt. Und sie wissen natürlich auch, dass das x-mal mehr wert ist, weil 100 Milliarden Euro Umsatz sind umgerechnet, also ich habe es mal durchgerechnet, 2,7 Billionen Market Cap aktuell zusätzlich. Das heißt, Nvidia steigert gerade seinen Marktwert, wenn sie diese 100 Milliarden tatsächlich in Umsätzen bekommen, wären sie fast 7 Billionen wert. Also jetzt sind sie 4,5, circa 4,3 herum. Ja? Also um die 7 Billionen sind sie dann wert. Und das machen sie, indem sie Geld einfach dem Kunden geben. Also das ist wirklich super schlau. Ja? Und ich finde, ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil das halt so ein Inside-Geschäft, also das ist quasi so, irgendwer hat's mal in einem Forum Circle Economy genannt, ja. Also sie investieren ihr eigenes Geld in ihren eigenen Umsatz, also so ein bisschen ein, ja, so Inside-Handel, um dann ihre eigene Bewertung hochzutreiben. Das finde ich irgendwie. Und das sind so die ersten Anzeichen, das hat man in der Telekom-Branche gemerkt, wo dann irgendwie Kredite vergeben wurden für all diejenigen, die neue Cisco-Geräte kaufen oder irgendwelche Skonto oder was auch immer. Und damit haben die quasi ihre Bewertungen hochgejubelt und irgendwann ging es puff. Das, also ich glaube nicht, dass das jetzt alles puff macht, ja. Aber wir haben uns ja alle gewundert, wo soll das Wachstum herkommen? Und die Antwort ist ganz einfach, von sich selber. Sie züchten sich ihre eigenen Kunden, sie geben ihnen das Geld dafür und holen sich dann auch noch die Anteile davon. Also wenn das, wenn also so ein paar Details zu dem Deal. Es soll natürlich nicht sofort 100 Milliarden investiert werden, sondern die ersten 10 Milliarden sind gebunden an einen Fakt, dass OpenAI ein 1 Gigawatt Rechenzentrum bauen muss. Wenn die gebaut sind, dann kriegen die ersten 10 Milliarden. Und sukzessive sollen dann 100 Milliarden Investitionen reingehen, in dem Wissen, dass, weiß nicht, die Hälfte davon mindestens in Datacenter-Infrastruktur gehen wird. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass das nicht in die Infrastruktur von OpenAI selber gehen wird, sondern da wird wieder Oracle eine Rolle spielen. Das heißt, Oracle wird dann diese Kohle, also Oracle wird das Geld in die Hand nehmen, die Rechenzentren bauen, die kaufen sie wieder von Nvidia und OpenAI gibt ihnen dann diese 300 Milliarden, von denen wir letzte Woche schon geredet haben, um quasi das abzubezahlen. Also es ist ein schönes Dreiecksgeschäft, das da läuft. Und für alle profitabel, weil alle verdienen, alle steigern im Wert. Aber in Wirklichkeit ist es linke Tasche, rechte Tasche. Also das da verändert sich jetzt nicht viel. Ich bin ehrlich gesagt überrascht über den Deal und ich bin auch über die Dimension überrascht. Und ich muss einfach sagen, Sam Altman ist auf der einen Seite genial, aber wirklich, also ich glaube, er ist wahrscheinlich einer der skrupellosesten Geschäftsmänner, die es auf dem Planeten gibt. Also ich würde ihn höher datieren als Elon Musk. Also selbst Elon Musk wirkt mir konservativ gegen Sam Altman, der halt genau solche Deals und eine ganze Branche manipuliert und hochtreibt. Natürlich hat das alles auch Substanz, also keine Frage. Also dass die Umsätze werden kommen, sie werden auch die Infrastrukturkosten in irgendeiner Art und Weise decken. Die Frage ist, wann? Und es ist halt generell schwierig zu erkennen, ist es jetzt eine Bubble oder ist es ein Hype oder ist es quasi ein Umbruch? Ja? Also das lässt sich noch nicht sagen. Aber die Methoden deuten alle eher darauf hin, dass das alles sehr bubbelig ist.
Ja, die Sorge habe ich auch. Hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Allein schon, weil diese Zahlen so groß sind und auch dieses Wachstum der Zahlen. Also das ist ja schon exponentiell. Ja, diese Größenordnungen, die da investiert werden. Also 100 Millionen sind ja heute gar nicht mal mehr eine Meldung wert, zumindest im internationalen Bereich. In Deutschland vielleicht schon oder in Österreich auch, aber in diesem Kontext weiß ich gar nicht, ob man sich da noch groß mit aufhalten würde. Ne? Und also ich bin auch eher so von der Erwartung her Team Bubble. Ja.
Aber wobei, wie gesagt, wir werden es noch sehen. Ich meine, interessant finde ich den Betrag, 100 Milliarden ist genau der Cashburn, den OpenAI bis 2029 hat. Ne? Also der prognostizierte Cashburn von OpenAI liegt bei 100 Milliarden. Das heißt, Nvidia hat jetzt einfach den Deckel drauf gemacht, hat gesagt, wurscht, wie scheiße ihr seid, ob ihr es auf die Reihe kriegt oder nicht, wir decken euch, dass ihr diese KI-Entwicklung vorantreibt und wir decken euren Cashburn. Und damit geben sie ihnen Sicherheit, dass in den nächsten Investitionsrunden, dass sie halt wieder die Möglichkeit haben, hier mitzustinken und auch neues Kapital einzusammeln, weil sie quasi hier eine Garantie haben, mehr oder weniger. Ja. Und natürlich hat Nvidia und auch alle anderen Investoren kein Interesse daran, dass Nvidia jetzt sofort 100 Milliarden investiert, weil klarerweise dann das eine 20-prozentige Verwässerung bei 500 Milliarden wäre. Also das will natürlich keiner. Deswegen ist das auch gestaffelt, die ersten 10 Milliarden, wenn das erste Gigawatt-Rechenzentrum da ist. Und dann hoffen sie halt, dass noch irgendein anderer Verrückter da ist, der die Bewertung noch weiter hochjubelt. Und dann kann Nvidia da auch sukzessive einsteigen und halt auch seine eigene Bewertung. Und für Nvidia hat sich der Deal schon ausgezahlt, weil sie haben die 100 Milliarden angekündigt und sind 4% gewachsen. Das sind 160 Milliarden. Ja. Sie haben Marktkapital, sie haben es quasi nur in der Ankündigung haben sie das schon nicht nur wettgemacht, sondern haben auch noch 60 Milliarden Gewinn dabei gemacht.
Ja, es ist schon das ist schon schwierig nachzuvollziehen aus rein rationaler Sicht. Aber der Markt ist natürlich sehr stark auch von Emotionen und Psychologie geprägt. Das weiß man ja, wenn man sich damit beschäftigt. Und genau auf diese Karte setzt man ja jetzt offensichtlich hier auch. Ja, also man versucht eben, wie du gesagt hast, durch die Deckelung Sicherheit zu schaffen und gleichzeitig eine Wachstumsvision zu erstellen, die dann, das werden wir sehen, aufgehen wird oder eben nicht. Ja, und apropos Wachstum, da gibt es ja noch andere, die da ganz stark mitspielen. XAI, da gibt es ja jetzt auch ein Riesenprojekt, Colossus 2, 1 Gigawatt Leistung, was wohl das größte einzelne KI-Rechenzentrum der Welt werden soll. Das auch eine Menge Strom brauchen wird, ganz klar. Hast du da ein paar Facts dazu?
Ja, das Colossus 2 ist ja schon länger angekündigt und es ist ja auch schon im Bau und es soll auch demnächst bald fertig werden. Und was ja Elon Musk ganz gut gemacht hat mit Colossus 1, der hat ja das erste wirklich große Rechenzentrum in dieser Dimension auch gebaut. Und das war das Besondere daran war, dass er es geschafft hat, 100.000 GPUs in ein Rechenzentrum zu bringen und dass das als ein Cluster funktioniert. Das hatte bis jetzt keiner hinbekommen. Die meisten haben irgendwie gerechnet, dass bei 20.000 bis 30.000 GPUs das Ganze kollabiert und dass die Übertragungsraten so klein werden, also dass der Overhead so groß ist, dass das keinen Mehrwert hat. Elon Musk hat gezeigt, dass das sehr wohl möglich ist. Also der hat wieder dort zumindest seine Stärken bewiesen, dass er Dinge schaffen kann, die unmöglich scheinen. Colossus 2 ist quasi die nächste Ausbaustufe. Und hier gibt es jetzt mehrere interessante Aspekte. Also nicht nur, dass es angeblich das größte Rechenzentrum, also Einzelrechenzentrum werden soll. Da gibt es jetzt auch schon andere Meldungen. Also Microsoft hat auch schon eins angekündigt, Meta auch. Also welches dann tatsächlich, wenn es fertiggestellt ist, das Größte ist, das wird sich zeigen, wer als Erster damit fertig ist. Also im Moment war es das von Elon Musk. Jetzt, wenn Colossus 2 früher fertig ist, wird es Colossus 2 werden. Aber der interessantere Teil bei dem ist, wie hat es denn, also auch schon beim Colossus 1 war die größte Herausforderung, okay, wie kriegt man den Strom dorthin? Und der Musk hat das damals so gelöst, dass er einfach Container mit Gasturbinen hingestellt hat. Ja, also der hat einfach eine vorübergehende Lösung beantragt, wo sie gesagt haben, naja, wir möchten jetzt hier Gasturbinen betreiben. Und hat dort halt einfach, ich glaube, 12 Gasturbinen aufgebaut, die dann diesen Strom für dieses Colossus 1 Data Center geliefert haben. Bis dann irgendwie der Memphis gemeint hat, hey, das ist aber ganz schön unnachhaltig und produziert irgendwie ziemlich viel CO2 und Abgase und ist für die Gegend ganz schön schädlich. Und dann gab es die ersten Rebellionen dagegen. Und jetzt ist Memphis quasi tot. Also dort können sie nicht mehr Gasturbinen aufstellen, weil die Leute auf Barrikaden gehen. Also was hat der Elon Musk gemacht? Der hat in Mississippi, also im Staat Mississippi, hat er ein altes Kraftwerk, ein ehemaliges Kraftwerk gekauft von Duke Energy. Und dann hat er dort Gasturbinen aufgestellt wieder und hat eine Trasse gelegt nach Memphis, wo er dann Colossus 2 ausbaut. Ja. Also der hat quasi die Rebellion in Memphis umgangen, indem er einfach die Produktion des Stroms in ein anderes Bundesstaat verlagert hat. Ja, und mit Zusammenarbeit mit Solaris Energy, haben die dann quasi die Trassen gelegt und den Energietransport darüber gebracht. Und da stellt sich halt, das ist natürlich das Nadelöhr, ja, also Strom. Weil für ein Gigawatt in alten Zeiten wäre das ein Atomkraftwerk, ne? Also, dass du jetzt ein Gigawatt Leistung über Gasturbinen herstellst, also das muss man sich mal vorstellen, weil du kriegst über so eine Gasturbine, weiß nicht, vielleicht 200, wenn es hochkommt, 250 Megawatt, ja, ist ein ganzer Haufen, 20 bis 30 Megawatt, ja, mhm. also da stehen ein ganzer Haufen Gasturbinen in der Gegend rum, die alle Abgase produzieren, ja, also dort will keiner leben. Was die nächste Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt, ist, wie finanziert das eigentlich Elon Musk? Ja, es gab jetzt die ersten Zahlen, die irgendwie so rausgekommen sind. 64 Millionen Monthly Active Users für Grok. Wenn man bedenkt, so 3% sind zahlende User. Ja, da sind wir bei 2 Millionen oder 1 bis 2 Millionen Leute, die das bezahlen. Also das kann sich jetzt noch nicht rechnen. Also das ist jetzt noch kein nachhaltiges Business. Mhm. Und natürlich haben die jetzt irgendwie SpaceX und Tesla ihre Saudi-Hoshis als Investoren da drinnen, die das irgendwie, die jetzt nicht gegen Elon wetten würden und deswegen halt da mit ihm die Reise antreten. Aber wenn ihm da jetzt nicht bald irgendwas einfällt, wie er das monetarisiert oder besser monetarisiert oder wie er in einen positiven Cashflow kommt, dann wird auch das ein großes, dramatisches Ende nehmen. Und das sind jetzt schon auch eben mit Katar und den Emiraten und halt irgendwie die ganzen Scheichs, da sind wir schon am Gipfel der Kapitalgeber. Also viel, viel, viel mehr gibt es dann nicht. Ja. Vielleicht steigt auch Nvidia hier wieder ein. Ja, so für, das ist vielleicht auch nicht blöd, weil die müssen irgendwas mit ihrem Cash machen. Vielleicht stecken sie das Geld jetzt in xAI. Das wäre die Rettung für Elon Musk. Aber denen wird auch bald das Geld ausgehen. Also das, ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll. Und man hat jetzt auch ein bisschen... Wer das ein bisschen verfolgt, der hat auch schon gesehen, dass der CFO davongelaufen ist. Der war jetzt nicht lang da. Auch der Legal-Chef ist geflüchtet. Und das deutet irgendwie alles darauf hin, wenn irgendwie in dieser Liga alle Leute gehen. Ich meine, Elon Musk ist sicher kein einfacher Chef, sage ich jetzt einmal. Und deswegen ist es schon grundsätzlich schwierig, wahrscheinlich mit ihm zu arbeiten. Aber es gibt ja einen Grund, warum er so erfolgreich ist. Das heißt, irgendeinen Track-Record hat er. Und auch, wenn er schwierig ist, sind die Leute, die für ihn arbeiten, genau diese Leute, die das auch aushalten. Und dass der CFO und der Legal-Chef da flüchten, sind immer so Indizien, dass da irgendwas irgendwie nicht ganz passt. Also komplizierte Sachlage, würde ich sagen, bei xAI.
Ja, okay. Und die Spannung ist natürlich auch dann, oder die Frage ist natürlich auch, wie dann mehrere dieser gigantischen Vorhaben parallel funktionieren sollen. Also wenn man jetzt anschaut, was sich da alles tut, mit welcher Nachfrage und welchen Einnahmen soll das gedeckt werden? Du hast es ja schon mal so ein bisschen angesprochen auch. Eine weitere Frage, die sich mir noch stellt, ist aus Sicht von Mississippi. Also die kriegen jetzt da die Gasturbinen vor die Nase gestellt, aber sonst haben sie nichts davon. Also die kriegen jetzt die Emissionen, aber die Arbeitsplätze entstehen woanders.
Genau, so sehe ich es auch. Ja. Also und deswegen ist der Aufstand nicht weit.
Ja, okay. Ja, alles klar. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Und kommen damit. Wir haben ja es am Anfang schon von Topmodels gehabt und da schließt sich der Bogen. Jetzt kommen wir zu den nächsten Topmodels, nämlich KIs Next Topmodel. Eine Meldung, die so ein bisschen wieder Anlass zur Sorge gibt, meiner Meinung nach, nämlich, dass es jetzt möglich ist, mit KI Genome von funktionsfähigen Viren zu entwerfen. Das heißt also, die Sorge ist ja, dass dann KI dazu verwendet wird, zum Beispiel biologische Kampfstoffe zu erzeugen. Und dagegen war dann wahrscheinlich Corona ein Klacks. Ja? Das gibt nicht gerade Anlass zur Freude.
Das wird nie passieren. Das wird nie passieren.
Meinst du? Ja. Ja, wo die Möglichkeiten sind, da werden sie wahrscheinlich auch genutzt, oder?
Ja. Theoretisch, also du sprichst jetzt hier natürlich von dem Evo-Modell. Also es gab jetzt irgendwie die Message, dass das erste, also in Zusammenarbeit, ich glaube mit MIT und der, wie heißen die, ARC Institute, die haben das Evo-2-Modell verwendet und haben jetzt zum ersten Mal ein funktionierendes Genom am Computer entwickelt, was sie dann auch umgesetzt haben. Und dieses Genom war von einem Virus, also von einem sehr einfachen Organismus, das dann gewisse Bakterien bekämpft hat oder so Bakterien gefressen hat. Das hat natürlich viele Use Cases, also gerade wenn es um Antibiotikaresistenz geht, um verschiedene, auch in der Agrarkultur, um Fäule von gewissen, von Kohl oder so, ja, also die Schwarzfäule vom Kohl ist, glaube ich, die Rede gewesen. Und das ARC Institute sagt natürlich, dass das Modell nicht mit menschlichen Daten gefüttert wurde. Das heißt, dass all die genetischen Daten, die hier verwendet wurden, alle halt von nichtmenschlichen Organismen genommen wurde. Und das sehen sie als Sicherheit dafür, dass das halt nicht gegen die Menschen genutzt wird. Wenn es allerdings ein ARC Institute schafft, so ein Modell zu entwickeln mit eben anderen Gendaten, genetischen Daten, ist es sicher auch nicht schwer, ein menschliches Modell zu trainieren. Und wenn man ein menschliches Modell trainiert hat, dann ist auch der Weg nicht weit, dass man versucht, hier sukzessive Viren, Bakterien oder sonstige einfache Organismen zu entwickeln, die halt den Menschen helfen sollen. Was in der Genetik generell immer das Problem ist, dadurch, dass wir nicht die Auswirkungen wissen und auch nicht wissen, welche Mutationen dann letztendlich kommen werden, weil nur weil du jetzt einen Virusstamm oder einen Bakterienstamm entwickelt hast, der vielleicht gegen einen speziellen Erreger oder gegen ein spezielles Problem sozusagen die Lösung bringt, diese Modelle, also diese Organismen haben die Eigenschaft zu mutieren und sich zu vermehren, und sie müssen sich ja auch vermehren, damit sie auch hilfreich sein können. Und wenn Mutationen stattfinden, weiß man nie, was dann die Folgen dieser Mutationen sind. Das haben wir bei Corona gesehen, das haben wir bei all den Pandemien gesehen, die bis jetzt entstanden sind. Das sind alles Mutationen von Viren, die wir alle schon lang kennen, die aber plötzlich ganz schlimme Auswirkungen haben, weil sie halt bei Menschen irgendwelche Krankheiten auslösen oder halt bei Tieren irgendwelche Krankheiten auslösen, die dann gefährlich wiederum für Menschen sind. Also es ist unkontrollierbar, es ist ein bisschen Chaos-Theorie, und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, und deswegen ist ja auch Europa sehr stark Anti-Gen-Forschung und also das war auch in den Lebensmitteln, dass die genfrei sind, was natürlich total auch Humbug ist, weil sowas gibt es natürlich nicht, weil gerade in der Agrar- und auch in der Tierhaltung, das schon in der Züchtung sozusagen stattfindet. Also egal, wie man sieht, ob man es jetzt durch Zuchtmethoden oder durch genetische Manipulation hinkriegt. Aber das ist wieder eine andere Debatte, die wir jetzt mal lieber nicht aufmachen. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass wir hier Barrieren brauchen und dass wir hier Schranken brauchen und halt ethische Leitplanken, was man tun sollte und was man nicht tun sollte und wer aller Zugriff darauf hat. Und wir hatten ja auch schon irgendwie am 26.02. haben wir über Evo 2 gesprochen und da haben wir genau dieses Thema auch schon angesprochen, dass das möglich sein wird. Und jetzt haben wir die ersten Resultate und das sind jetzt nur 7 Monate danach.
Mhm. Also, Wahnsinn, oder? Wie schnell das ging?
Ja.
Und wahrscheinlich jetzt nach den ersten Ergebnissen werden die Zyklen immer kürzer und es wird immer fortgeschrittenere Ergebnisse sich erweisen, ja. Und dann mal gucken, ja. Also da liegen natürlich auch wieder Nutzen und Risiken nah beieinander. Das ist schon richtig, ja. Also ich glaube schon, dass da auch für die Medizin große Chancen bestehen. Aber die Gefahr des Missbrauchs ist halt groß. Und deshalb, wie du sagst, braucht es da ja gute Formen der Regulierung, die einerseits die Möglichkeiten der Forschung offen hält, aber andererseits eben auch so gut es geht zumindest mal dafür sorgt, dass Missbrauch eben eingeschränkt oder verhindert wird. Ja, also wieder eine weitere Baustelle, die wir im Blick behalten müssen.
Das ist halt mit allem, was so Dual-Use-Technologien sind. Ja, so ein KI ist halt so eine klassische Dual-Use-Technologie, so wie auch die Atomkraft. Ja, sie kann halt Atomkraftwerke machen, aber sie kann auch Atombomben produzieren. Und genauso ist es mit KI. Ja?
Richtig, genau. Kommen wir nochmal zurück auf xAI. Da gibt es nämlich auch ein neues Sprachmodell. Grok4Fast heißt das. Und das soll vor allem kostengünstig und schnell sein.
Mhm. Ja, das ist, wir hatten das letzte Woche angesprochen, die Tokeneffizienz. Das bis jetzt war es halt natürlich immer so, dass die Fähigkeiten immer das Relevanteste waren und dass die Kosten eigentlich fast in den Hintergrund treten. Allerdings wird sich das verändern. Ja? Und auch wir merken es zum Beispiel, also wir verwenden sehr viel Claude und Claude ist halt das teuerste Modell. Das kostet irgendwie $75 auf 1 Million Token. Und jedes Mal, wenn wir irgendwelche Experimente machen, da kommen dann halt gleich 50 € Rechnungen rein für irgendwie einfache Applikationen, die wir da entwickeln. Und wenn das halt jeder Mitarbeiter macht, und dann summiert sich das halt recht schnell. Und deswegen wird es erstens einmal aus Kostengründen und zweitens einmal aus Ressourcengründen relevant sein, wie tokeneffizient deine Modelle sind. Und das hat nicht nur OpenAI verstanden, das hat auch Elon Musk verstanden mit xAI und deswegen hat er eben Grok4Fast entwickelt, das eine deutlich, also 40% bessere Tokeneffizienz haben soll, bei derselben Qualität wie eben das Grok, das große Grok-Modell. Und das werden wir wahrscheinlich bei fast allen Modellen jetzt auch langsam sehen, dass die hier ja immer mehr in diese Richtung gehen werden. Und da siehst du auch diese Entwicklungsschritte. Ne? Zuerst geht es um Fähigkeiten, dann geht es um Preis und dann geht es um tatsächliche Tokeneffizienz, um Ressourcen. Und was wird jetzt der nächste Level sein? Es wird dann die multimodale Usage sein und halt die Einbindung in die Tools und dergleichen. Und da sehen wir ja auch schon, da gibt es ja auch dieses neue Qwen3 Omni. Das ist quasi der nächste in der KI's Next Top Model, das halt wieder auch so ein natives von Alibaba, das Modell, das ein sehr effizientes Modell ist und halt tatsächlich, also Qwen3 Omni, um ein paar Parameter mal so zu nennen, also es ist ein 30 Milliarden Parameter, das heißt die Parameterdichte ist sehr klein, also wir haben hier nicht wieder Billionen, sondern 30 Milliarden. Es ist ein Mix of Experts und jeder Expert hat 3 Milliarden Parameter. Was jetzt hier aber relevant ist, erstens einmal, es ist multimodal, aber das ist jetzt auch nichts Neues, das haben wir ja schon bei fast allen Modellen mittlerweile, aber es ist nativ multimodal, das heißt, es wurde schon multimodal trainiert, was es ihm ermöglicht, sehr gute Reaktionszeiten zu haben, also gerade für so Audio- und Videosachen. Das ist jetzt erstmals möglich, also Sie sagen bei Audio Reaktionszeit von 211 Millisekunden, bei Video von 507 Millisekunden. Und das machen sie möglich, indem sie so eine Art zweiteilige Architektur hinbringen. Es gibt sozusagen den Thinker. Das ist der quasi Text analysiert und die Eingaben in Textantworten zusammenstellt. Und dann gibt es den Talker. Das ist der, der das dann direkt umsetzt in Sprachausgaben. Und damit das halt auch flüssig funktioniert und es nicht zu großen Pausen kommt und halt auch sinnvoll ist, laufen die Sachen parallel. Das heißt, der Thinker und der Talker laufen parallel. Das eine generiert quasi die Inhalte, das andere gibt die Inhalte wieder. Und jetzt ist es auch so, dass diese Audiodateien, die da erstellt werden, nicht als ein großes Datei, also als eine große Datei erstellt werden, sondern einfach Schritt für Schritt erstellt werden, damit es quasi so einen kontinuierlichen Stream gibt, damit es flüssig wirkt und dass man halt auch, wenn der Kontext sozusagen sich verändern sollte innerhalb einer Spracheingabe oder Ausgabe, dass das sofort angepasst werden kann. Und das ist auch wiederum das ist jetzt wieder eine Kleinigkeit, ne? Also das sind wieder Entwicklungen in einem Modell, die eigentlich klein sind, aber wieder große Auswirkungen haben, weil du jetzt halt mit einem relativ kleinen Modell relativ viel umsetzen kannst und in Echtzeit sozusagen ein Modell für Echtzeitanwendungen baust, ohne dass du jetzt ein Google sein musst. Ja? Es reicht, wenn du Alibaba bist. noch vielleicht ein paar so Tatsachen. Die Sprache, also das Omni kann 119 Sprachen in Text, 19 Sprachen gesprochen und in 11, also in 10 Sprachen kann es antworten. Also und es ist Open Source. Aber natürlich, damit das wirklich gut funktioniert, sollte das über die API gemacht werden, weil nur dort sind die Ressourcen vorhanden, um das Modell so in der Qualität und Geschwindigkeit auch zu betreiben. Also es sei denn, jemand hat irgendwie fette KI-Infrastruktur zu Hause.
Naja, jetzt noch nicht, aber wenn dann dieser Zweitmarkt irgendwann kommt, dann genau, baue ich mir auch ein Rechenzentrum auf. Klingt aber auf jeden Fall so, als wäre es mal einen Versuch wert und damit mal so ein bisschen rum zu experimentieren. Schön, ja, also wieder einiges Neues, was sich da tut und was wir auch zu Hause ausprobieren können. Und damit, lieber Yusuf, sind wir am Ende unserer Themen angekommen. Wer hätte das gedacht?
Ja, unglaublich.
Oder? Waren wir heute mal wieder richtig fix?
Ja, also wir hätten noch über vieles mehr diskutieren können, aber ich glaube, das ist hier ein gutes Limit hier.
Ich glaube auch. Und wir haben ja auch wieder eine schöne Bandbreite hier, die wir abgedeckt haben, über Politik, ethische Dinge, rein technische News, Rechenzentren, also alles dabei und so soll es ja auch sein. Prima, ja, und außerdem für alle, die jetzt enttäuscht sind, dass es jetzt schon fertig ist, ihr wisst ja, nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von KI und Tech2Go. Das heißt, ihr könnt euch schon darauf freuen. Und ja, danke fürs Zuhören, Zuschauen von meiner Seite mal wieder. Und danke an dich, Yusuf, für das schöne, interessante Gespräch, was mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann darf ich mich auch schon von allen Hörerinnen und Hörern und von dir, Yusuf, auch verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke dir auch eine schöne Woche noch. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zur TED-AI und kann euch dann vielleicht nächste Woche ein bisschen was über die TED-AI erzählen. Ja, bis dahin wünsche ich und danke, dass ihr alle zugehört habt mal wieder, auch so lange. Und freue mich auf nächste Woche und wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss!